Heilige Zeugnis, das wir vor uns haben. Wir haben dein Wort. Du hast dafür gesorgt, dass wir es in unserer Sprache haben, dafür gesorgt, dass es bewahrt wird bis zum heutigen Tag. So können wir deinen Willen lesen, Herr Jesus Christus, und deinen Willen erkennen. Wir wissen, Herr, wozu du es uns gegeben hast. Es führt uns zu deinem herrlichen Sohn. Und so bitte ich dich, wenn wir heute wieder dieses Wort aufschlagen als eine Leuchte, Herr, dass es in unseren Herzen aufgeht, dass wir den Lichtglanz des Evangeliums erkennen können im Angesicht Jesu Christi. Ich bitte dich um Gnade beim Reden, um Weisheit, um Freimütigkeit, um Feuer. Genauso für die Fähigkeit, es zu hören, es zu glauben, dass es das Gehörte sich mit dem Glauben verbindet und Kraft für unser Leben, für unseren Alltag wird. Jesus, verändere uns in dein Bild, wenn wir dein Bild anschauen, wenn wir dein Wort anschauen. Bitte ich dich in deinem herrlichen Namen. Ich bitte dich für all die, die heute nicht unter uns sein können, um mit uns an diesem Ort dieses Studium betreiben können, die aus gesundheitlichen Gründen zu Hause sind oder an anderen Orten, in Krankenhäusern. Ich möchte dich bitten, Herr, segne sie reichlich, stütze sie durch deinen Geist. Du bist in ihnen, du bist bei ihnen, du vermagst dich zu stärken, Herr. Ich bitte für dir, all die, die eben auf die Entfernung hin nicht mit uns gemeinsam dieses Studium hier vor Ort machen können, auch dass du sie segnest an ihren Orten zu Hause, ihnen ebenfalls durch deinen Geist in Frieden und Freude gibst an der Gemeinschaft und an deinem Wort. Und in das alles bitte ich, Jesus, in deinem herrlichen Namen. Amen. Die Verse, die ich gerade euch vorgelesen habe von dem Gebet, das sind die letzten Verse in diesem ersten Kapitel. In dem ersten Kapitel, das uns den Inhalt des Glaubens vorstellt, beziehungsweise in den Versen, in denen Petrus uns an den Inhalt unseres kostbaren Glaubens erinnert. In gewisser Weise ist es der krönende Abschluss von dem ersten Kapitel. Er hat uns über den Empfang oder an den Empfang unseres Glaubens erinnert. Er hat uns an den Inhalt des Glaubens erinnert. Und jetzt erinnert uns an die Quelle des Glaubens. Und mit diesen letzten Versen sagt er, warum wir das, was wir als im Glauben empfangen haben, dieses herrliche Evangelium von Jesus Christus, warum wir dessen wirklich sicher sein sollen und sein können. Das ist so die Glaubwürdigkeit. Es geht hier um die Glaubwürdigkeit dieser Botschaft. Petrus selbst ist fest in dieser Botschaft auf der Grundlage eines Ereignisses. Er spricht davon, dass sie selbst Augenzeugen gewesen sind. Er ist selbst der Augenzeuge gewesen von einer herrlichen Erscheinung, von einem herrlichen Ereignis, das ihm auf besondere Art und Weise bestätigte, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist und somit unser Erlöser. Er sprach von diesem einen Berg, auf dem sie waren, er sagt, es ist ein heiliger Berg, und sprach von diesem Zeugnis, das sie nicht nur empfangen haben, sondern das sie auch selbst gehört haben, nämlich das Zeugnis vom Vater, das über diesen Sohn abgelegt hat, und das Zeugnis von Mose und das Zeugnis von Elia, das heißt von den beiden Repräsentanten des Alten Testaments. Also die bekamen ein gewaltiges Zeugnis und sie waren Augenzeuge von diesem Zeugnis, dass Jesus wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Und dieses Ereignis machte für die Apostel die Botschaft der Propheten, die Botschaft des Alten Testaments umso fester. Für sie war es umso fester, umso klarer, dass das ganze Alte Testament von Jesus Christus und eben von dieser Erlösung spricht. Also nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament. Aber wir müssen bedenken, dass die Apostel, Jesus Christus und die Nachfolger von ihnen, dass ihre Bibel das Alte Testament war. Sie hatten ja in dem Fall kein Neues Testament, wie wir es heute haben, sondern ihre Bibel war das Alte Testament. Die Schriften war das Alte Testament. Und Petrus schreibt der Gemeinden und sagt, weil sie so fest darin sind, weil ihnen das so klar ist, um was es geht und weil Gott selbst zu diesem Zeugnis sich gestellt hat, tun wir gut daran, in dieser Art und Weise das Alte Testament oder die Schrift und heute auch die ganze Bibel zu lesen, indem wir die Bibel so lesen als ein Licht, das wir brauchen, damit in unserem Herzen wir die Erkenntnis von Jesus Christus wirklich haben. Das heißt, wir das Alte oder die Schrift ist dazu da, die ist uns darum gegeben, damit, wenn wir es aufschlagen, es uns leuchtet und wir eben diese Herrlichkeit von Jesus und somit von diesem Evangelium, von dem kostbaren Glauben, um den es eigentlich geht, nämlich, dass wir gerettet werden, allein aus Glauben an Jesus Christus, dass wir in dieser Art und Weise durch die Schrift ebenfalls fest werden. Und er schreibt in Vers 19 eben, sagt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Warum? Aufgrund dieser einen besonderen Erfahrung. Und dann sagt er, und ihr tut gut darauf zu achten, da können wir uns da auch angesprochen fühlen, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das ist der Ort, wo das Licht leuchten muss. Das ist unser Herz. Und in dem Herzen erfassen wir, in dem Herzen glauben wir, in dem Herzen sehen wir, dass es Jesus Christus ist, von dem Gott von jeher geredet hat. Und dann nennt er, oder es ist eine interessante Bezeichnung für den Herrn Jesus Christus, der in unseren Herzen aufleuchtet. Er spricht von diesem Morgenstern. Lukas hat sehr gut das Lied ausgesucht, habe sofort verstanden, warum du es ausgesucht hast. Der Morgenstern. Auferstanden unser Jesus Christus. Darum, wir verstehen, dass der Morgenstern Jesus Christus ist und der muss in unseren Herzen aufgehen. Warum er ihn aber als Morgenstern an dieser Stelle bezeichnet, hoffe ich spätestens nach der letzten Bibelstunde klar geworden zu sein. Es geht ihm darum, dass uns zu zeigen oder mit diesem Begriff des Morgensterns oder der Bezeichnung Jesu als Morgenstern geht es um seine Charakteristika, nämlich dass Jesus der Erste und der Letzte ist, der Anfang und das Ende ist. Das steckt hinter diesem Bild des Morgensterns. Er ist der Erste und es ist der Letzte, er ist der Anfang und das Ende. Das heißt, das ganze prophetische Wort und in der ganzen Schrift, in allem und bei allem dreht sich es um diesen einen Morgenstern, letztendlich dreht sich um Jesus Christus. Er ist von Anfang bis zum Ende. Er ist das Zentrum, nicht nur der Geschichte und nicht nur unser Anker in der Zeit, sondern er ist das Zentrum des ganzen Handeln Gottes. Es geht von Anfang bis zum Ende, geht's um ihn. Er war am Anfang da und er ist am Ende da. Er ist es der durch das Wort sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er ist es, der das Licht geschaffen hat und somit die Finsternis getrennt hat vom Licht. Das ist sein Auftrag, das ist sein Werk. Und wird uns schon auf den ersten Zeilen, 1. Buch Mose, Kapitel 1, ab Vers 1, geht es um diese Botschaft. Dieses Jesus Christus, der Anfang aller Dinge ist, durch den alle Dinge geschaffen worden ist, der sprach und brachte in die Finsternis Licht. Johannes beginnt sein Evangelium und sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und allein, dass Johannes sagt, im Anfang war das Wort, ist eine klare Anspielung auf das erste Buch Mose, Kapitel 1, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es, und dieses Wort, das bei Gott war und zugleich Gott ist, in ihm war das Leben und er ist das Licht. Und dieses Licht scheint in die Finsternis. Und dieses Licht erleuchtet jeden Menschen. Die Bibel beginnt mit Jesus Christus, diesem Morgenstern, der aufleuchtet, der Licht bringt und jeden Menschen erleuchtet. Und er ist es, der am Ende, der das Licht selbst ist, der in der neuen Schöpfung leuchtet und es braucht keinen Mond, es braucht keine Sonne, es braucht keine Sterne, weil er selbst das Licht der Menschen sein wird. So schließt sich das, er ist am Anfang, er ist am Ende, um ihn geht's. Er ist das eigentliche Licht. Und die einen, er leuchtet jeden Menschen, sagt Johannes. Bei den einen leuchtet er auf und sie lieben dieses Licht, bei den anderen leuchtet auf und sie hassen dieses Licht. Sie meiden dieses Licht, sie fliehen von diesem Licht, sie wollen nicht, dass das Licht leuchtet, schon gar nicht in ihren Herzen, denn sie wollen nicht sehen, was in ihren Herzen ist. So, aber das tut er. Er leuchtet in das Herz und überführt das Herz, offenbart das, was im Herzen des Menschen ist. Und wie gesagt, es gibt eine Art der Menschen, sie stellen sich in dieses Licht und lassen es von ihm erleuchten. Und andere Menschen, sie meiden dieses Licht und hassen dieses Licht und verstecken sich lieber in der Finsternis, wobei sie natürlich von ihm sich niemals entziehen können. So, das ist der Grund, warum Petrus vom Morgenstern spricht. Damit ist natürlich aber mehr gesagt als nur, damit ist auch mit verknüpft und ich bin mir sicher, dass er an dieser Stelle das eben miteinander auf diese Art und Weise verknüpft. Er spricht von dem prophetischen Wort und darum spricht er von Morgenstern, das heißt, um ihn geht es von Anfang bis zum Ende und die Art und Weise, wie wir das Alte Testament, die prophetischen Schriften lesen sollen. Wir müssen sie so lesen, bis Jesus Christus in unseren Herzen aufleuchtet und wir erkennen und glauben letztendlich, dass er es ist, der uns Erlösung bringt und als einziger Leben und neues Leben geben kann. Wenn ich euch fragen würde, welche Bibelstellen würdet ihr anderen Menschen, denen ihr Rechenschaft abgeben müsstet von eurem Glauben, welche Bibelstellen würdet ihr heranziehen, um zu beweisen, zu zeigen, dass Jesus wirklich das Zentrum der ganzen Schrift ist, dass es wirklich auch er die Botschaft des Alten Testaments ist und nicht nur da und hier ab und zu was drinsteht, sondern wirklich, dass man, wenn man das Alte Testament liest und in dieser Art und Weise liest, wie Petrus es sagt, als eine Lampe, die in unserem Herzen leuchtet, damit wir Jesus erkennen, welche Bibelstelle würdet ihr verwenden? Ich hoffe, dass so viele Menschen hier im Raum sitzen, so viele Antworten ich hören würde, wenn ich euch laut fragen würde. Ich bin mir sicher, es fallen euch einige ein. Ich möchte euch eine von meinen Lieblingsstellen nochmal daran erinnern und bitten, mit mir 2. Timotheusbrief aufzuschlagen. 2. Timotheusbrief, eine weitere Stelle, die ich wirklich herrlich finde, die das aufzeigt, wie in welcher Art und Weise wir das Alte Testament zu lesen haben. Ich zitiere jetzt diese Stelle oder gebrauche sie, weil sie in dem gleichen Kontext hier von Paulus verwendet wird, um uns die Glaubwürdigkeit bzw. Inspiration der Schrift zu zeigen. 2. Timotheus Kapitel 3, ich lese ab Vers, lass mich ab Vers 14 lesen, damit ich nicht der Gefahr mich aussetze, die anderen Verse mit auszulegen. Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, schreit Paulus an Timotheus. Du aber bleibe, interessant, was du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Okay? Paulus ermutigt Timotheus, in dem zu bleiben, was er von Kind auf gelernt hat. In dem Fall die Schriften. Von welchen Schriften redet er hier? Es ist offensichtlich, dass er hier vom Alten Testament redet. Damals schrieb Paulus noch das Neue Testament, also kann er gar nicht seine Schriften gemeint haben und auch nicht die Evangelien. Sondern also er redet und sagt, Timotheus, bleibe, was du von Anfang schon von Kind auf, wurdest du doch in den heiligen Schriften unterwiesen. Petrus würde sagen, in dem prophetischen Wort. Und jetzt schaut mal, was die Meinung von Paulus ist und das Zeugnis der Schrift, was diese Schriften sind. Er sagt, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und das ist ein gewaltiges Zeugnis. Paulus ermutigt Timotheus, im Alten Testament wirklich verwurzelt zu sein, es wirklich auch in dem zu bleiben und nicht davon abzurücken, was er von Kind auf gelernt hat. Warum? Weil das sind die Schriften, die ihn weise gemacht haben oder weise machen, und zwar zum Glauben, zur Rettung. Diese Schriften sind gegeben, damit wir aus Glauben gerettet werden. Und zwar aus welchem Glauben? Durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ist doch gewaltig, oder? Wie gesagt, es hatte viele Jahre gedauert, bis ich verstand, was Paulus damit meint. Bis dahin habe ich diese Verse nicht verstanden und überlesen, wusste ich gar nicht, dass sie in der Bibel sind. Weil ich bis dahin nicht verstanden habe, es hat wirklich lange gedauert, zu begreifen, dass das Alte Testament wirklich das Evangelium von Jesus Christus ist, dass auch im ganzen Alten Testament es um die Erlösung durch Glauben an Jesus Christus die Rede ist. So, nicht nur hier eine Prophetie über den Geburtsort Bethlehem oder hier eine hier über die Jungfraugeburt Marias und so weiter. Das sind so Klassiker, die wissen wir. Aber Paulus spricht und sagt, du kennst die Schriften, wurdest von klein auf in ihnen unterwiesen. Und diese, die haben Kraft. Sie haben Kraft, dich weise zu machen. Und zwar in der Erkenntnis, dass du aus Glauben gerettet wirst an Jesus Christus. In dieser Art und Weise, das ist, was ich meine, dass wir das Alte Testament so lesen müssen, als eine Lampe, die aufleuchtet, Und wir so lange hinschauen, bis der Morgenstern, nämlich Christus, in unseren Herzen aufleuchtet und wir dieses Evangelium der Rettung aus Glauben durch Jesus Christus erkennen. In dieser Art und Weise. Wir lesen es nicht einfach als Geschichte Israels, wir lesen es nicht einfach als Ethik und Moral, wir lesen es auch nicht als Gesetz. Wir glauben nämlich, dass jetzt ohne das Gesetz, aber bezeugt durchs Gesetz und die Propheten, wir verstehen, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden an den Sohn Gottes. an den Sohn Gottes. Das heißt, hier haben wir einen Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Und ich lese euch Vers 16 im gleichen, im Kapitel 3 im 2. Timotheus. Ich lese es euch, warum? Weil das sind eigentlich die bekannten Verse hin. Und da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, jetzt unmittelbar, nachdem er gesagt hat, was durch die Schriften, wozu die Schriften gegeben worden sind, weise zu machen an den Glauben, den Jesus Christus ist, sagte, alle Schriften sind von Gott eingegeben. Im Griechischen heißt es eingehaucht. Und das erinnert mich sofort an die Schöpfung des Menschen. Als Gott etwas nahm, nämlich Materie, Erde, Klumpen, und den Menschen bildete und den eingehaucht hat, den Lebensodem, damit er lebendig wurde, damit tote Materie lebt. Das Bild ist sehr ähnlich hier. Das heißt, Gott nimmt das Wort, er nimmt die Schrift und er haucht ihr Leben ein. Er macht sie lebendig, damit sie Kraft hat, was? Uns weise zu machen, zu uns zu reden und Jesus Christus zu offenbaren. So, es ist ein eigenständiger, lebendiger Zeuge und ich liebe das. Und ich liebe immer die besonders, die das Wort lieben und die in gleicher Weise sagen, das Wort sagt. Ich mag das, weil das wir selbst in der Schrift haben, denn die Schrift spricht. Als ein eigenständiger, mit ihrer eigenen Kraft und Autorität sprechender Zeuge. Es ist nicht nur einfach ein Buch, das ist ein Zeuge Gottes. Und dieser Zeuge hat eine Aufgabe, und schaut mal, wie Paulus sie definiert. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht, eingegeben und nützlich zu Lehre, zu Überführung, zu Zurechtweisung, zu Unterweisung. Okay? Also doch Ethik und Moral. Doch Erziehung. Doch macht das so, macht das nicht. Nein, schaut mal, was da steht. In was? Was soll es uns unterweisen? Was soll es uns erziehen? Was soll uns zurechtweisen? Was soll uns lehren? In der Gerechtigkeit. Das ist ein Lehrer in der Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Gottes. Wie erlangen wir die Gerechtigkeit Gottes? Wie bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes? Und was ist Gottes Botschaft? Wie kriegen wir die Gottesgerechtigkeit? Allein aus Glauben. Das ist, was Paulus im Vers 15 sagt. Die Schrift ist weise, dich darin zu unterweisen, aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt zu werden. Denn dazu wurde sie eingehaucht, dazu wurde sie gegeben, damit du darin unterwiesen wirst. Wie erkenne ich die Gerechtigkeit? Und es beginnt bei Mose, es überführt dich von deiner Ungerechtigkeit und führt dich dahin zu dem, der dich gerecht macht, durch sein Werk, durch seine Vollkommenheit. So in dieser Weise hat Gott die Schrift inspiriert, hat Gott die Schrift eingehaucht, damit der Mensch Gottes richtig sei. Vers 17, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jede gute Werk ausgerüstet. So der Mensch Gottes, damit die Kinder Gottes, damit die Seinen Jesus Christus und die Gerechtigkeit Gottes nicht nur erkennen, sondern auch in ihr leben, Frucht bringen. So das ist die Definition von Paulus bezüglich der Inspiration der Schrift und wie wir mit die umgehen, was die Botschaft der Schrift ist. Es ist wirklich eine Lampe, die an einem dunklen Ort, nämlich in den Herzen der Menschen leuchtet und so lang leuchtet, bis wir diesen Morgenstern, den Anfänger und Vollender, den Erst und den Letzten, den Allmächtigen letztendlich erkennen und verstehen, ja, und an ihn glauben. So, das ist das Werkzeug. In dieser Art und Weise das Alte Testament lesen, um zu Jesus zu kommen. Ich finde, dass selbst dieser Begriff des Morgensterns uns hier eine gute Lektion und gute Brücke schafft. Ich habe in der letzten Bibelstunde mit euch das Matthäusevangelium Kapitel 2 angeschaut. Könnt ihr euch noch erinnern? Es ging um diesen Stern aus dem Morgenland, den die Weisen gesehen haben und nach Jerusalem kamen, um wen zu suchen? Den Sohn Gottes, den neugeborenen König der Juden. Fanden sie ihn? Ja, weil der Stern ihnen nicht nur im Morgenland erschienen ist und geleuchtet hat, sondern weil dieser Stern ihnen auch Jerusalem erschienen und sie bis zu dem Haus führte. Und was war das Ende von dieser Erleuchtung, den sie hatten? Und sie beteten ihn an. So, das ist die Art und Weise, wie der Morgenstern aufleuchten soll, als Wegweiser, bis sie Christus erkennen. Und woher wussten sie von ihm? Woher kannten sie einen neugeborenen König der Juden? Warum wussten sie, dass er in Jerusalem kommt und aus den Juden sein wird? Und dass sie dahin, woher wussten sie das? Von den Schriften. Sie kannten das Alte Testament, zumindest das, was sie hatten vom Alten Testament. Und so lasen sie es nämlich auf Christus und auf diesem König hin. Und was kannten sie? Und ich kam in der letzten Bibelstunde nicht dazu. Das möchte ich euch kurz mit euch nachholen. Ich möchte euch bitten, euch mit mir 4. Buch Mose aufzuschlagen, Kapitel 22. Ich zeige euch das, was die Weisen aus dem Morgenland, und ich finde den Begriff Weise besser als Magier, wobei Magier uns mehr die Verknüpfung zu diesem Abschnitt schafft, Weise in dem Sinne, weil das fand ich weise, was sie gemacht haben. In der Art und Weise, wie die Schrift gelesen haben, was sie verstanden haben und was es in ihren Herzen gemacht hat und zu was es sie gebracht hat, zu dieser guten Tat, dass sie zu Jesus kamen und ihn angebetet haben. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das, was sie kannten, wir in 4. Mose 22 und bis 24 haben. Das ist die Geschichte von Balak und Bilam. Woher kannten sie das? Die aus dem Morgenland, aus der Gegend Irak, Iran, woher kannten sie das? Ich bin auch darüber ziemlich sicher, dass sie das durch den Propheten Daniel kannten. Denn auch er war ein Weiser an dem Hof Nebukadnezars. Und als der Oberste irgendwann mal, bin ich mir sicher, dass er nicht nur wenig Einfluss an dem Hof hatte, sondern auch, dass er nicht nur Mose übrigens hatte, sondern auch die Schriften von Jeremia und von anderen. Das können wir übrigens in Daniel nachlesen, Daniel 9, dass Daniel auf die Schriften achtete und wusste, dass eine bestimmte Zeit über das Volk bestimmt war. Und was las er da? Zum Beispiel Jeremia. Also er kannte die Propheten, er hatte die Schriften, er kannte das Gesetz offensichtlich und das hatte Spuren hinterlassen. Das hat dazu geführt, dass die Weisen aus dem Morgenland eben auch Mose kannten und eben in dieser Art und Weise Mose lasen. Sie lasen es als eine Leuchte, bis der Morgenstern wirklich bei ihnen sogar buchstäblich aufgeleuchtet ist und sie Jesus Christus erkannt haben. So, diese eine Begebenheit und ich lese euch... Ich führe euch dahin zu dieser einen Prophetie, von der ihr aber bestimmt schon ahnt, worauf ich hinaus möchte, eine Prophetie von einem Stern, der aufgehen wird, von dem sie dann eben hörten, sahen und was sie dazu veranlasste. Aber bevor wir diese eine Prophetie, ich lese sie dann, weil ich weiß sie ja auch, ihr ahnt sie, von daher ich lese es. Kapitel 24 in Vers 17. Ich lese sie und dann gehe ich mit euch kurz einen Weg dahin, okay? Vers 17 heißt es, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Das sagt jetzt gerade Bilam, dieser falsche Prophet. Er sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert die Söhne Seths. So, Bilam, dieser Prophet, dieser falsche Prophet, der zwangsweise, ob er wollte oder nicht, die Wahrheit prophezeite, er schaut einen Stern, der aufgeht in Jakob. Und ein Zepter, das heißt Herrschaft, König. Und die Weisen aus dem Morgenland haben sofort verstanden, um wen es hier geht und was es bedeutet, wenn ein Stern aufgeht, dann ist denn offensichtlich die Zeit da, auf die so lange gewartet worden war, nämlich, ich sehe ihn aber nicht jetzt. Ich schaue ihn aber noch nicht nahe. Das heißt, in der Erwartung, es wird doch irgendwann mal dieser Stern aufgehen. Und es hatte noch sehr lange gedauert. Und irgendwann mal ging der Stern auf, in der späteren Zeit. Und dann verstanden die Weisen, die Heiden, die Magier aus dem Morgenland, die Schrift hat sich erfüllt. Die anderen, die diese Bibel und Mose sehr gut kannten, sie haben keine Ahnung, sie verstanden gar nichts. So, wie haben sie das gelesen? Ich möchte euch zeigen, dass was sie geglaubt haben. Sie haben nicht nur einfach geglaubt, da ist ein Stern aufgegangen, hurtig nach dahin reisen und ihn schön anbeten, Das ist viel zu wenig. Es gab einen Grund, warum sie hingegangen sind. Es gab einen Grund, warum sie ihn angebetet haben. Es hat einen Grund, warum sie an ihn geglaubt haben. Warum ihnen der Engel dann erschien. Warum sie auf einem anderen Weg zurückgegangen sind, es nicht dem Herodes gesagt hat und so weiter. Sie glaubten an ihn. Und was ist der Inhalt des Glaubens? Was haben sie eigentlich geglaubt? Das hat was damit zu tun, was Gott durch diese Begebenheit und durch diese Prophetie und durch die Geschichte von Bilian und Balak zu sagen hat. Für die Geschwister, die mir auf dem Kreuzlichtseminar folgen und mit mir auch durch das vierte Buch Mose durchgegangen sind, wird das jetzt nicht viel Neues sein, aber ich hoffe, eine gute Erinnerung oder Zusammenfassung dessen, was wir schon durchgearbeitet haben. Für die, ich weiß aber, dass nicht alle die Zeit und die Möglichkeit, vielleicht auch nicht die Lust haben, von daher habt ihr jetzt die Einladung, mit mir kurz durch das vierte Buch Mose zu gehen, zumindest in den Versen Kapitel 22 bis 24, und ich möchte zeigen, in welcher Art und Weise müssen wir das Alte Testament lesen, damit es wie eine Lampe leuchtet und wir den Morgenstern in unseren Herzen aufgehen lassen. Was müssen wir da eigentlich lesen oder wie sollen wir es lesen? Nun, die Begebenheit beginnt in Kapitel 22, als Israel auf dem Weg ins verheißene Land zieht und kurz vor Jericho steht, aber auf der anderen Seite und im Land der Moabiter sind. Und ihr König hieß Balak. Und als er dieses Volk heranziehen sieht, fürchtet er sich und beziehungsweise will er es nicht haben und will es auch verhindern und will sich in den Weg stellen und Israel vernichten, töten. Sie dürfen nicht hinübergehen, sie dürfen nicht in seinem Land sein. Er sieht sie als Bedrohung, er sieht sie als Feinde. Und ein Weg, wie er sie vernichten möchte, ist für ihn klar und es ist erstaunlich, zu was für eine Einsicht Balak kommt. Er sagt nicht, auf Armee, auf meine Soldaten, wir ziehen aus und vernichten sie. Ihm ist absolut bewusst, dass der Gott auf ihrer Seite mächtiger ist als er. Das heißt, er kann nicht gegen sie kämpfen, wenn Gott für sie kämpft. Zu viele Geschichten, zu viele Begebenheiten, zu viele Zeugnisse gibt es, dass ein mächtiger Gott auf ihrer Seite ist. Und er weiß es, wird er das Volk Israel nicht besiegen können. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieser eine Gott muss von ihnen weichen. Dieser eine Gott muss sich von ihnen abwenden. Ihr Segen muss sich zu Fluch umwandeln. Wenn Gott ihnen im Fluch begegnet, wenn Gott sich von ihnen distanziert, wenn Gott sie ablehnt, dann weiß Balak, dann kann ich sie schlagen. Wenn Gott aber auf ihrer Seite ist und sie segnet, dann kann ich sie nicht schlagen. Eine tiefe Erkenntnis, oder? Und was macht dieser Balak? Er holt sich einen Propheten. Er holt sich einen Magier und daher kommen diese Beziehungen zu dem Magier aus dem Morgenland. Da macht die Schrift innerhalb der Schrift schon solche Verlinkungen, die uns zeigen, diese Geschichten, Begebenheiten, die gehören zusammen und wir müssen sie im Zusammenhang betrachten. Also dieser Balak, ein König, ein Herrscher, der das Volk Gottes hasst, holt sich einen falschen Propheten. Kommt euch das bekannt vor? So, das ist zum Beispiel die Parallele, die wir in der Offenbarung haben, dass wir das Tier haben und den falschen Propheten. Und was haben sie beides vor? Sie wollen das Volk Gottes vernichten. Sie hassen es. Und wisst ihr, was ihnen beiden bewusst ist? Sie können es nicht vernichten, wenn Gott es segnet. Also müssen sie dazu bringen, dass Gott es nicht segnet. Die müssen unter einem Fluch stehen. Wie bringt man Menschen unter den Fluch Gottes? Wie? Sünde. Und die Sünde kommt durchs Gesetz. So, das ist die Strategie, das ist offensichtlich. Das heißt, wenn Sünde da ist, dann muss sich Gott von dem Volk abwenden. Also ist die Strategie folgendes, der Balak holt diesen falschen Propheten und sagt, leg ein Fluch auf sie. Mit vielen Bestechungsgeschenken und Überredungskunsten wollen sie erstmal den Bilian dazu bringen, das zu tun. Balak schickt Boten, das könnt ihr ab Kapitel 22 alles schön nachlesen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht komplett alles durchlesen, allein dadurch würde ich schon um halbe aufhören, sondern das einfach zusammenfassen. Also kommen die Boten von Balak und sagen jedes Mal, bitte komm, und verfluche das Volk, du kriegst Belohnung. Und der falsche Prophet, erstmal sehr lobenswert und demütig, lehnt sie jedes Mal ab und sagt, nein, 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 ich kann nur dann verfluchen, wenn Gott sie verfluchen will. Dann kann ich auch verfluchen. Interessante Aussage. Und sie kommen dann zum dritten Mal und sagen, bitte, bitte, und bitten ihm viel Geld. Und nach außen hin tut er sehr demütig und sagt, okay, wartet hier, ich will nachts nochmal Gott befragen und mal schauen, ob er mir ein Okay gibt oder nicht. Und obwohl er eigentlich weiß, dass Gott dieses Volk nicht verfluchen will und nicht verfluchen wird, versucht er sozusagen, Gott doch dazu zu überreden und hofft. Auf was hofft er? Das Zeugnis der Schrift ist offensichtlich und klar, dass der Biliam als ein falscher Prophet dargestellt, als einer, der sehr geldgierig war. Könnt ihr in den Parallelberichten nachlesen, Judas und so weiter. Der Petrus spricht darüber von diesem falschen, von dem bösen Propheten Biliam, dem eigentlich nur um Prophet um Geld ging. Ihr könnt mit mir Kapitel 22, lest ihr mit mir ab Vers 18, da heißt es, und Biliam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks, wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gebe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und wenn man das liest, denkt man, nicht schlecht, oder? Das heißt, ich bin nicht bestechlich. Und er war doch bestechlich. Das ist alles Fassade, Maskerade, und das wird offenbart. Gott offenbart sein wahres Herz. Nach außen tut er so, ich bin unbestechlich, aber eigentlich ist es nicht, und Gott kennt die Herzen, das wird auch gleich deutlich. Vers 19 heißt es, und nun bleibt doch auch ihr hier diese Nacht, und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. So, bleibt hier. Er könnte sie wegschicken, denn er weiß, Gott will nicht, aber er hofft, er hofft. Und dann passiert Folgendes, sehr überraschend, Vers 20. Da kam Gott nachts zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sagen werde, darfst du tun. Also, auf einmal kriegt er ein Okay, ein Go. Also macht sich Biliam auf den Weg. Überraschend, oder? Umso mehr überraschend, was dann passiert. Schaut mal, Biliam, also beim dritten Versuch, Gott umzustimmen, kriegt er, ja okay, dann geh doch. Also macht er sich auf den Weg in der Hoffnung, er kann jetzt was verdienen. Haus und Geld, alles, was Balak ihm versprochen hat, könnte jetzt dabei rausspringen. Doch sobald er sich auf den Weg macht, seinen Esel sattelt, auf den sich draufsetzt und losreitet, passiert Folgendes. Schaut mal, Vers 21. Und Biliam macht sich auf den Weg auf und sattelte seinen Esel und ging mit den Obersten von Moab. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Gerade eben haben wir noch gelesen, hat das Gott gesagt, geh, und auf einmal entbrennt der Zorn Gottes. Und manch andere, einer oder andere wird sagen, das ist etwas komisch. Wieso erlaubt Gott zuerst und jetzt entbrennt sein Zorn? Und das wird jetzt erklärt mit dieser ganzen kuriösen Eselsgeschichte. Habt ihr schon mal von der gehört? Ja, das ist sehr eine merkwürdige Geschichte, denn der Esel ist der Einzige, der einen Engel sieht, dass ein Engel Gottes kommt, ein Engel des Herrn kommt und den Weg versperrt, damit Biliam das Volk verfluchen geht. Der Engel stellt sich mit dem Schwert, der Esel sieht es, aber Biliam sieht es nicht. Er war total blind, sogar ein Esel hat es verstanden, dass es nicht okay ist. Und Biliam in seiner Verstocktheit, in seiner Wankelmütigkeit, in seiner Widerspenstigkeit. Ja, ich will den Willen Gottes tun, aber ich will trotzdem Geld haben. Ja, ich will den Willen Gottes tun, aber ich will, dass es so passiert, wie ich es will. Dann sagt Gott, dann lauf mal. Und dann ist es natürlich eine pädagogische, wertvolle Lektion. Jetzt zeigt Gott Biliam durch einen Esel, wie störrisch Biliam eigentlich ist. Gott bringt den Biliam in die gleiche Situation, Gefühlslage, wie eigentlich Gott über Biliam denkt und erklärt ihm das. Nun, die Geschichte ist folgendes, der Esel sieht den Engel des Herrn und will nicht weitergehen und Biliam schlägt auf ihn drauf ein. Und jedes Mal weicht der Esel aus und rechts und links und das ist eine und Biliam denkt, was bist du für ein dummer Esel? Und es kommt so weit, ich lese ab Vers 27, und als die Eselin den Engel des Herrn sah, legte sie sich hin unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eseln mit dem Stock. Schaut mal Vers 27, da entbrannte der Zorn Bileams. Schaut mal Vers 22, da entbrannte der Zorn Gottes. Das ist die Parallele. Gott bringt jetzt Bileam, wie bei Jona übrigens, in eine ähnliche, so eine Gemütsverfassung, wo er überhaupt aufnahmebereit war. Und Gott sagt, gell, ganz schön blöd so ein Esel, der nicht das tut, was du willst. Und Bileam, ja natürlich, schlagen muss man's. Und dann sagt Gott, weißt du, dass du der Esel bist? Du tust auch nicht das, was ich will. Nicht der Esel hat dreimal versucht auszuweichen. Du hast warst dreimal genauso störrisch wie dein Esel. Dabei war der Esel noch schlau. Dabei hat der Esel das Richtige getan und du nicht. Das ist die Situation. Eine sehr lehrreiche, interessante Begebenheit. Vers 28, da öffnete der Herr den Mund der Eselin. Das ist eine Megageschichte. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Bileam, ich verstehe, dass manche sagen, ja, das ist Märchen, gell? Brüder Grimm. Nein, Gott kann, wenn Gott durch Steine reden kann, dann kann er durch Esel reden. Also, öffnete den Mund, Bileam sagt, Entschuldigung, und dann sagt, was habe ich dir getan, dass du mich schon dreimal geschlagen hast? Der Esel sagt, was habe ich dir Böses getan? So herrlich. Vers 29, Bileam sagte zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand. Also du hast Mutwillen mit mir getrieben. Das war ein Grund, warum ich würde gerne dich abschlachten. So an einem Punkt. Und dann sagt, okay Gott, dann sagt Gott, okay, dann zeige ich dir mal, wer ein Schwert hat und wer auch gern abschlachten würde. Und schaut mal Vers 31. Da enthüllte der Herr die Augen Bileams und er sah den Engel des Herrn mit einem gezückten Schwert. Bileam hätte gern ein Schwert, Gott hat ein Schwert. Und dann sagt der Herr, ich fasse es zusammen, wenn der Esel nicht ausgewichen hätte, ich hätte dich schon längst erschlagen. Du bist der Mutwillige, du bist der Störische. Du treibst auf die Spitze. Du siehst und hörst mich nicht. Das heißt, wenn der Esel hat dich beschützt. Ich hätte dich schon erschlagen. Du wolltest den Esel erschlagen, ich wollte dich erschlagen. Der Esel hat dir einen Dienst getan. Und dann dämmert so langsam, so eine Vorbereitung des falschen Propheten, eines habgierigen Menschen, seine Perspektive und seine Hörbereitschaft für das, was kommen sollte, vorzubereiten. Vers 35 heißt das, ich lese 34, und Bileam sagte zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratest, und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Okay, wenn es so ist, okay, ich habe verstanden, ich soll nicht gehen. Das war nicht gut, dass ich gegangen bin. Das war mein Wille. Der Grund, warum Gott es ihm erlaubt hatte, er wollte ihm eine Lektion beibringen. Das hat er gleich getan durch diese Geschichte mit dem Esel. Dann aber heißt Vers 35, und der Engel des Herrn sprach zu Bileam, geh mit den Männern, aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du reden. Merkt euch das? Das heißt, der Engel des Herrn sagt, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Wenn ihr im Verlaufe der Prophetie weiterlest oder der Geschichte, werdet ihr immer hören, und der Herr sagte zu Bileam. Wer sprach dann zu ihm? Der Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Ihr seid so gut. Wir verstehen, das ist Gott. Aber wie im Alten Testament ist das der Präexistenz, das ist der Herr Jesus Christus. Wenn er erscheint und redet, dann wird im Alten Testament von dem Engel des Herrn die Rede sein. Denn es ist kein Engel, sondern es ist eine Gotteserscheinung. Wie bei Abraham und so weiter und in vielen anderen Stellen. Also, so, rede nur das, was ich dir sagen werde. Diese Erfahrung dieses falschen, bösen Propheten war so erschreckend, dass er wirklich sich vorgenommen hatte, wirklich auch nur das zu sagen, was er dann hören wird. Und dann passiert Folgendes. Er kommt also zu Balak, zu dem König, um den Plan auszuführen. Und das, was jetzt passiert, ist interessant. Wir finden drei Berge. Deswegen sind die Bezüge zu Bergen und Offenbarung, das ist alles sehr nah. Wir finden drei Berge, oder andersrum, dreimal wird Bileam vom Balak auf einen Berg geführt, und damit Bileam, der falsche Prophet, das Volk verflucht. Und das lesen wir ab Vers 41 das erste Mal. Vers 41, und es geschah am nächsten Morgen, dann nahm Balak den Bileam und führte ihn hinauf auf die Höhen des Baal, und er sah von dort aus den äußeren Teil des Volkes Israel. Also er zeigt Balak, der böse König, von dem ich überzeugt bin, dass er für das Tier bzw. für den Teufel selbst steht, der das Gottes Volk hasst und es umbringen will. Er zeigt diesen falschen Propheten, der so sich ausgibt, als ob er im Namen Gottes auftritt, einer falschen Religion, kommt er und er sagt, schau mal, guck mal dieses Volk an, und zeigt ihnen das Äußere vom Volk. Er kann ihnen auch nur das Äußere zeigen. Und warum zeigt er ihnen das Äußere? Weil das Äußere nicht besonders toll ist. Er zeigt ihnen in gewisser Weise die äußeren Dinge, damit man sagt, ah, guck mal, Sünde, Rebellion, dreckig, schmutzig, falsch, ein Grund zum Verfluchen. Das heißt, er gibt ihnen einen Einblick von außen und er zeigt ein Teil, er zeigt etwas von diesem Volk und sagt, guck mal, Balak, sagt Balak zu Bileam, schau mal, das ist doch ein Grund, es zu verfluchen, schau es dir an. Also schauen Sie sich das an, und aufgrund dessen, was Sie sehen, denken Sie, das ist verfluchungswürdig, soll jetzt Bileam, der falsche Prophet, eben es verfluchen. Nur der Punkt ist folgendes, Gott will es nicht verfluchen. Schaut mal, die ganzen Altäre werden aufgebaut, Opferaltäre, da geht es viel um Wahrsagerei, was da betrieben wird, das ist nicht, aber es ist so herrlich, dass Gott selbst so einen falschen und Wahrsager gebraucht, um sein Wort zu offenbaren. Wie groß ist er? Wie mächtig, wie souverän, Anfang und das Ende der Allmächtige, der vermag alles zu tun, hat alles in seiner Hand. Und das ist die erste Botschaft. Das heißt, der König, der Feind des Volkes, zeigt etwas von außen und sagt, guck mal, das ist doch ein Grund zum Verfluchen. Ich möchte es in der Sprache sprechen, die wir kennen. Da kommt der Feind, der Teufel, und sagt, guck mal, das Äußere von Willi. Guck mal, was er tut, was er sagt, wie er redet. Schau mal die Sünden an. Das ist doch ein Grund zum Verfluchen. Ein Grund dann, zu verflucht zu sein, Gott wendet sich von ihm ab und ich kann ihn töten. Das ist der Plan. Und schaut mal, was dann passiert. Vers 8. Wie soll ich verfluchen, wenn Gott nicht verflucht? Und wie verwünschen, wenn der Herr nicht verwünscht? So, er soll verfluchen, aber er beginnt zu sprechen, eine Prophetie zu verheißen, und was er sagt, Gott will gar nicht verfluchen. Ich kann nicht verfluchen, wenn Gott es nicht tut. Das, was ich gesehen habe, reicht nicht, um zu verfluchen. Es reicht nicht. Die Prophetie, die Gott will nicht verfluchen. Ist es gut? Das ist doch herrlich. Wenn Gott nicht verflucht, welche Bibelstelle fällt euch sofort ein? Mir reicht eine. Römer 8. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist es. Wenn Gott für uns ist, für die Auserwählten, wer kann gegen uns auftreten? Wer wird gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer? Wenn Gott segnet, wer kann fluchen? Das ist die Botschaft. Das heißt, das, was Balak und Bileam sehen, das Volk zu verfluchen, reicht nicht aus, weil Gott sagt, aber mein Segen liegt da drauf. Als Balak das sieht, schaut mal, was passiert, Vers 9. Denn vom Gipfel des Felsen sehe ich es und von den Höhen herab schaue ich es. Siehe, ein Volk abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Balak zeigt ihm etwas, aber Bileam, von Gott geführt, prophezeit etwas, ein abgesondertes Volk, das heißt ein heiliges Volk. Glaubt mir, zu der Zeit war Israel alles andere als heilig. Von ihrem Verhalten, von ihrem Tun und Reden und Machen. Aber die Prophetie des Feindes, um zu verfluchen, der Feind sieht, Das ist ja ein abgesondertes, ein von, für Gott beiseite gestelltes Volk, ein auserwähltes Volk. Ich kann es nicht verfluchen. Dann dämmert es dem Bileam schon zum ersten Mal. Haben die es gut? Schaut mal Vers 10. Wer könnte zählen den Staub Jakobs und der Zahl nach den vierten Teil Israels? Meine Seele sterbe den Tod der Aufrichtigen und mein Ende sei gleich deren ihren. Wisst ihr, was sich Bileam wünscht? Ich würde gern zu denen gehören. Ich würde gern dazugezählt werden. Ich würde gern diesen Tod sterben. Warum denn? Denn sie sind nicht verflucht. Sie sind Gesegnete, die sind Abgesonderte. Oh, wenn die sterben, die haben es gut. Das ist die erste Prophetie. Also, Balak will verflucht haben, zeigt etwas von Israel, einen Teil von Israel. Und Bileam kann nicht verfluchen. Warum? Weil Gott segnet. Also, Kapitel 23, Vers 13, Balak unternimmt den zweiten Versuch. Also denkt er, okay, wir haben noch nicht genug gesehen. Wir müssen noch ein bisschen weitersuchen. Wir müssen noch etwas anderes anschauen. Es wird schon irgendwas geben, was dazu Gott veranlassen würde, dieses Volk zu verfluchen. Schaut mal, Vers 13, Kapitel 23. Und Balak sagte zu ihm, komm doch mit mir an eine andere Stelle, von wo aus du es sehen kannst. Nur den äußeren Teil von ihm wirst du sehen und du wirst es nicht ganz sehen. Komm, ich zeige dir nicht alles. Das Gute zeige ich dir nicht. Das, was in der Mitte ist, zeige ich dir nicht. Was bei ihnen ist und ihnen ist, zeige ich dir nicht. Ich zeige dir nur, was außen ist. Und zwar auch nicht alles, nur ein Teil. Das müsste genügen. Ich zeige dir nur das Schlechte, nur das Böse. Ich zeige dir das Verdammungswürdige. Ich zeige dir die Sünde. Das andere gucken wir uns nicht an. Das wird dich dazu veranlassen, wieder etwas Falsches zu sagen. Gucken wir uns nur die Sünde an. Also ein Teil von ihnen. Ja, ein Teil von ihnen. Also zeigt es ihnen in der Hoffnung, das würde doch ausreichen, wenn diese Sünde gesehen wird und nur die Sünde allein gesehen wird, dass sie verflucht werden. Also, die ganze Prozedur beginnt wieder, Altäre, Opfer und so weiter. Und Bileam macht sich auf, einen Fluch zu sprechen, kann aber nicht, wieder ein Segen. Schaut mal Vers 19. Er spricht und sagt, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn des Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten? So, das Erste ist, Gott steht zu seinem Wort. Gott lügt nicht. Sollte das Wort Gottes fehlbar sein, wenn er versprochen hat, sein Volk zu segnen, sein Volk zu bewahren, sein Volk zu retten, wird Gott es dann verfluchen? Das sei ferne, unmöglich. Wenn Gott etwas versprochen hat, er hält es, er hält sein Wort. Das ist das Erste. Und was hat er versprochen? Schaut mal Vers 20. Siehe, zu Segen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Wenn Gott gesegnet hat, dann kann man es nicht in Fluch umwandeln. Funktioniert nicht. Wenn es Gott versprochen hat, dass er retten wird, dann wird er retten. Wenn er gesagt hat, du bist sicher, dann bist du sicher. Wenn wir gesegnet sind in Jesus Christus mit jedem geistlichen Segen, wird Gott diesen Segen wenden? Wird er Gott sich von diesem Segen abwenden? Wird er unsere Auserwählung, wird er unsere Absonderung, unsere Heiligkeit verwerfen, weil ein Feind da ist, der uns verfluchen möchte? Das sei ferne. Das Wort ist glaubwürdig, es ist fest. Es sichert uns diese Gewissheit zu. Warum diese Zusage? Auf was begründet sich der Segen? Warum ist das Äußere, obwohl es so schmutzig und sündig ist, warum ist es immer noch kein Grund, dass Gott es verflucht? Er weiß, was Bileam nicht sehen darf. Vers 21. Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verbrechen in Israel. Ihr habt noch mal im Hinterkopf die Wüstenwanderung? Ihr habt im Hinterkopf das rebellische Volk? Und was sieht Balak, Bileam? Kein Unrecht in Jakob, kein Verderben in Israel. Ja, wie kann das sein? Wieso sieht er das nicht? Hier steht, der Herr, sein Gott, ist mit ihm. Königsjubel ist in ihm. Gott ist in seiner Mitte und zwar als König. Wenn ich euch sage, Matthäus-Evangelium und dann dieser Morgenstern und all diese Dinge da auftauchen, was kommt in Kapitel 1 vor oder Kapitel 1 und Kapitel 2? Sein Name wird wie heißen? Immanuel. Und das heißt Gott mit uns. Denn er wird sein Volk retten von all ihren Sünden. Das ist Immanuel. Warum ist kein Unrecht in Jakob? Warum kein Verderben in Israel? Ja, Gott, der König ist in der Mitte. Was sieht Bileam? Er sieht einen König und wegen ihm gibt es kein Unrecht. Gibt es keine Verfluchung. Da ist ein König da. Ein König, ein Nachkomme Davids. Ein Davidit. Und der heißt in dem Fall Immanuel. Wir wissen das aus dem Matthäus-Evangelium. So, ich gebe Gas. Da, also versucht zu verfluchen. Vers 22, Gott ist es, der aus Ägypten geführt. Er hat Kraft wie Hörner des Büffels. Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt, was hat Gott gewirkt? Nicht, was hat Israel gewirkt? Was hat Gott gewirkt? Es gibt nichts Böses. Ich liebe das. Keine Zauberei und keine Wahrsagerei kann irgendetwas anrichten, wenn der König in der Mitte ist, oder? Ist das Sicherheit? Das ist gewaltig, oder? Absolute herrliche Wahrheit. Das ist denn, das zweite Mal sollte er segnen, verfluchen, zum zweiten Mal spricht er Segen aus. Und dann kommt das dritte Mal, Balak unternimmt nochmal einen Versuch, Vers 27. Und Balak sagte zu Bileam, komm doch, ich will dir dich an eine andere Stelle mitnehmen. Komm, es gibt doch irgendetwas, was verfluchungswürdig wäre. Ich zeige dir nochmal was. Also, er hört nicht auf. Der Verkläger der Brüder, oder? Hört nicht auf und sucht und sucht und sucht aus allen Perspektiven, guckt überall von allen Seiten. Und normalerweise würde er was finden. Eigentlich genug, oder? Wenn Gott nicht segnen würde, wenn Gott sein Wort nicht halten würde, wäre es vorbei. Also soll was anderes sehen. Kapitel 24. Und Bileam sah, dass es gut war, in den Augen des Herrn Israel zu segnen. Jetzt merkt er, hey, das ist was Gutes. Das ist was Gutes. Das, was er sieht, ist herrlich. Das, was er sieht, ist wunderbar. Es sah, dass es gut war, ging er nicht wie die anderen Male auf Wassergarei aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste hin. Das heißt, vorher betrieb er immer noch was? Wassergarei. Er hat es auf seine Art und Weise versucht zu verfluchen, durch Wahrsagerei. Aber Gott hat geredet, obwohl er Wahrsagerei betrieben hat, Gott geredet. Er konnte nicht fluchen. Jetzt merkt er, nein, es bringt nichts zu verfluchen, keine Wahrsagerei, keine Zauberei hilft. Also richtet er sein Angesicht wohin zur Wüste. Und wer ist in der Wüste? Das Volk. Der Herr mit seinem Volk. Er guckt und dann sieht er Vers 2, und Bileam erhob seine Augen und sah Israel, gelagert an seinen Stämmen. Und der Geist Gottes kam über ihn und er begann seinen Spruch und sprach. Jetzt, wo er aufhört mit Wahrsagerei, jetzt, wo er aufhört mit Verfluchen, jetzt und sein Angesicht jetzt darauf richtet, was er jetzt will er sehen. Das Volk, das Gott segnet. Das Volk, das man durch keine Zauberei und keine Wahrsagerei verfluchen kann, Gottes Volk, dann kommt der Geist auf ihn. Und dann darf er Dinge sehen, unaussprechliche Worte. Das heißt, jetzt kommt geistliche Realität. Geistliche Realität. Das ist etwas anderes, was Balak mit seinen Augen gesehen hat, sieht er mit Gottes Augen. Wie sieht Gott dieses Volk? Warum kann es nicht verfluchen? Schaut mal, ich lese euch ab Vers 5. Vielleicht könnt ihr mit mir die paar Punkte entdecken. Wie schön sind die Zelte Jakob, die Wohnungen Israels. Wie Täler breiten sich aus, wie Gärten an Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Wasser rinnt aus seinen Eimern und Seine Saat steht in reichen Wassern und seine Könige wird höher werden als Ager und so weiter. Vers 8. Gott hat aus Ägypten herausgeführt. Er hat Kraft wie die Hörner des Büffels. Mal bis dahin, um der Zeit willen, die mir schon gleich wieder rum ist. Was sieht Bileam? Er sieht Schönheit. Er sieht, dass das Volk schön ist. Er sieht Fruchtbarkeit. Was sieht er noch? Er sieht Reichtum. Er sieht Rettung. Er sieht einen Löwen. Er sieht einen König. Was Bileam sieht, was Gott ihm in geistlichen Dimensionen, weil der Geist auf ihn kam, er zeigt ihm die geistliche Realität. Das heißt, er zeigt, wie Gott das Volk sieht und nicht wie Balak das Volk sieht. Und es ist schön, es ist reich, es ist fruchtbar, es ist gerettet. Herrlich, oder? Das ist Gottes Perspektive. Vers 10, ich komme langsam zum Schluss, zum Höhepunkt dieser Prophetie. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam. Ist verständlich, oder? Hey, da habe ich seine Schnauze voll. Und er schlug seine Hände über die Hände zusammen und Balak sagte zu Bileam, meine Feinde zu verfluchen habe ich dich gerufen und siehe, du hast sie sogar gesegnet, jetzt bereits dreimal. Ich will sie verfluchen, das sollst du tun, was machst du des Segens? Und das schon dreimal. Warum dreimal? Das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. Balak in dem Fall so überwältigt von dem, Bileam, Entschuldigung, ich verwechsel sie immer. Bileam in dem Fall so überwältigt von dem, von der Erfüllung des Geistes, ist ihm jetzt egal, was Balak sagt. Und jetzt kommt die eigentliche Prophetie. Und jetzt lese ich euch ab Vers 14. Und nun siehe, ich gehe zu meinem Volk. Komm, ich will dir verkündigen, was dieses Volk deinem Volk antun wird am Ende der Tage. Jetzt redet er und sagt, du willst vernichten, du willst es umbringen. Ich zeige dir, was deinem Volk durch dieses Volk passieren wird. Ich zeige dir, was am Ende der Tage sein wird. Und dann, das heißt, du wirst nicht bestehen, deine Angriffe und deine Versuche es zu töten. Nein, du wirst umkommen, du wirst sterben. Dieses Volk bleibt bestehen. Vers 15, und er begann seinen Spruch und sprach, es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Das ist keine Wahrsagerei hier, das sind nicht meine Gedanken, das sind nicht meine Ideen, das ist nicht, was ich darüber sage. Ich darf Dinge sehen, Gott offenbart mir gerade was. Das ist Inspiration. Und dann heißt es, es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der das Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Wahnsinn! Diesem falschen Prophet öffnet der Herr etwas, nicht nur etwas, er lässt ihn sehen, auf einmal leuchtet es in seinem Herzen. Und wisst ihr, was er sieht? Vers 17. Ich sehe ihn. Wen? Im Morgenstern. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Wen sieht er? Er sieht den König in der Mitte von Israel, warum es nicht verflucht werden kann, warum es nur gesegnet werden kann, warum es, wenn es auch äußerlich so verfluchungswürdig ist, es trotzdem nicht verfluchbar ist, weil es so gut ist, weil es keine Fehler macht. Nein, weil es ein Zepter, weil ein König, weil ein Stern inmitten dieses Volkes aufgeht. Der Grund, warum dieses Volk man nicht verfluchen kann, der Grund, warum dieses Volk sicher ist, ist wegen diesem Stern. Schnell zu 2. Petrus zurück. Ich habe ja beschlossen, das Kapitel abzuschließen, habe aber noch zwei Verse. Jetzt hoffe ich, dass ihr versteht, was ich damit meine, was Petrus meint. Wenn er sagt, Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und dir tut gut darauf, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und ihr den Morgenstern in euren Herzen aufgehen seht. Petrus sprach die ganze Zeit über den kostbaren Glauben, den wir empfangen haben. Er sprach darüber, dass wir sicher sind in seiner Hand. Nicht wegen uns, weil wir so toll sind, sondern weil wir in Jesus Christus die Gerechtigkeit haben. Und er sprach darüber, dass sie selbst Augenzeugen davon sind, dass Gott in diese Herrlichkeit dieses einen Königs bestätigt hat von Jesus Christus. Und dann sagt Petrus, und wir tun gut darauf, auf dieses Zeugnis zu achten, auf das Alte Testament, es so zu lesen, dass wir begreifen, wer der Morgenstern ist und dass wir sicher sind in ihm. Und eine Stelle ist zum Beispiel 4. Mose, Kapitel, nur eine Stelle aus Mose. Mose gab selbst Zeugnis Jesus davon auf dem herrlichen Berg. Wegen diesem König sind wir sicher. Das ist der kostbare Glaube, den wir empfangen haben. Aber wie konnten die Propheten das wissen? Wie konnte Bileam das wissen? Wie konnten alle anderen das wissen? Liebe Geschwister, bis heute ist natürlich unter den Feinden des Evangeliums oder kritischen Theologen, die sagen, ja, das sind natürlich alles Mythen und Geschichten. Neulich bereite ich mich vor auf eine Frage, da ging es um Daniel 11. Und ich lasse die Kommentare dazu wie viele glauben, dass Daniel das alles nicht prophetisch aufgeschrieben hat, sondern rückwirkend als Prophetie geschrieben hat, weil sich alles so detailgetreu in der Geschichte sich erfüllt hat, man gesagt, das kann er nicht gewusst haben. Also hat er das rückwirkend aufgeschrieben oder es wurde aufgeschrieben, in den Mund Daniels gelegt und gesagt, das ist prophetisch, aber das ist eine rückwirkende Aufschreiben der Geschichte gilt. Weil so detailtreu kann niemand genau wissen, wie die Geschichte sich ablaufen wird. So versucht man damit umzugehen. Okay, Feinde des Evangeliums, Ungläubige, was wundern wir uns? Mich wundert es aber, dass Menschen oder Kinder Gottes, die an die Irrtumslosigkeit der Schrift glauben, an Jesus Christus glauben, aber zweifeln, dass im Alten Testament es von dem Evangelium von Jesus Christus die Rede ist. Man sagt, nein, das ist die Geschichte Israels, das ist die Geschichte der Väter, dass David und andere von sich selbst geschrieben haben. Aber Gott in seiner Weisheit hat so geführt, dann passt es auch auf Christus. In der zweiten, dritten, siebten Deutung oder Bedeutung der einen Stelle. Nein. Woher wissen wir, wie können wir so sicher sein, was ist der feste Grund, dass wir in dieser Art und Weise lesen das Alte und wissen, das ist die Bedeutung. Schaut mal Vers 20, 21, gebt mir noch ein paar Minuten. Obwohl das wirklich der Höhepunkt, muss ich noch ein paar Bemerkungen dazu machen und mich dabei begnügen. Schaut mal Vers 20, was Petrus sagt. Indem ihr dies zuerst wisst. Bitte, nehmt einen Stift und malt es an, zuerst wisst. Was müssen wir zuerst wissen, wenn wir das Alte, also die prophetischen Schriften wie eine Lampe lesen, benutzen müssen? Was ist das Erste, was wir verstehen müssen? Was ist das Erste, was wir lernen müssen? Das sind Basics, das sind Glaubensgrundlagen. Was ist das, was Petrus sagt, dies wisst zuerst, bevor alles andere, müsst ihr das zuerst wissen. Und jetzt sagt er, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Das bedeutet, hier geht es nicht darum, in der Auslegung der Schrift, sondern in der Inspiration der Schrift. Petrus sagt nicht, dass keine Erklärung und Predigt der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, das Erste, was ihr wissen müsst, dass kein Schreiber des Alten Testaments der prophetischen Schriften, als er die Dinge aufschrieb, die er aufschrieb, es auf seine eigenen Deutung hingetan hat. Das heißt, er hat nicht gedacht, oh, jetzt schreibe ich mal die Geschichte Israels auf. Er hat nicht gedacht, oh, mein armes Leben, ich werde verfolgt, jetzt muss ich fliehen. Ah, dann reflektiere ich jetzt mein Leben. Oder ich schreibe mal über die Väter. Keiner hat sich selbst Gedanken gemacht und gesagt, wie könnte ich die Geschichte Israels interpretieren? Oder ich würde gerne mal ein Geschichtsbuch schreiben. Kein von denen, die das Alte Testament oder auch das Neue Testament, keiner, der die Bibel geschrieben hat, die Schriften geschrieben haben, hat es aus einer eigenen Deutung geschrieben. Das heißt, es waren nicht seine Gedanken, das waren nicht seine Ideen, das waren nicht seine Interpretation, das war nicht seine Meinung, sondern, Vers 21, denn niemals, wenn er einen Stift hat, unterstreicht das, niemals, nicht ab und zu, niemals, das schließt alles aus. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Keiner hat aus seinem eigenen Willen das aufgeschrieben, was er da aufgeschrieben hat. Sondern, wie? Sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist das Herzstück der Interpretation. Das ist das Herzstück des Verständnisses des Alten Testaments. Keiner, der die Bibel geschrieben hat, hat es aus seinen eigenen Gedanken und Überlegungen geschrieben. Sondern wer hat ihm das hat schreiben lassen? Wer hat ihn inspiriert? Gott selbst. Wie? Woher wussten Sie das alles? Ich frage mal andersrum. Woher wussten Sie, dass was mit Christus zu tun hat? Die konnten das doch gar nicht wissen. Die konnten das auf die Idee noch gar nicht kommen. Das ist doch, glaubt mir, mein Masterstudium in der Theologie bestand zur Hälfte mit den Kämpfen darin, dass meine Lehre, meine Arbeiten nicht akzeptieren wollten, weil ich in ihnen zu viel Jesus gesehen habe. Ich weiß nicht, ich saß im Fach Jona und wir mussten eine Theologie des Buches Jona schreiben. Und ich durfte, nach ihrer Meinung, keinen Bezug zum Neuen Testament schaffen. Wisst ihr warum? Jona konnte das doch gar nicht wissen. Willi, wenn du das Alte Testament im Licht des Neuen Testament auslegst, dann legst du etwas hinein, was Jona nicht gesehen hat. Du siehst das jetzt, aber Jona nicht. Oh, glaub mir, habe ich da argumentiert. Und irgendwann mal bin ich einfach ruhig geworden. Es hat nichts gebracht. Dann habe ich eine Theologie geschrieben und gesagt, okay, wenn die Jesus da nicht drin haben, dann schreibe ich einfach Herr. Ich weiß, wer der Herr ist, wer der Engel des Herrn ist. Ich weiß, wenn du es nicht glaubst, dann ist okay, aber ich weiß, wer da redet, von wem die Rede ist. Ich weiß es. Für sie, das ist das Verständnis bis heute. David hat über sich geschrieben, er wusste gar nichts von Jesus. Mose hat von sich um Gesetz geschrieben, er hatte keine Ahnung von Jesus. Elia, keine Ahnung von Jesus. Jesaja, keine Ahnung von Jesus. Es kam doch alles später. Nein, sie wussten es, warum? Weil sie von Gott gelehrt waren, weil keiner von ihnen aus seinen eigenen Ideen und aus sich selbst auf so eine Idee gekommen wäre. Sie, wisst ihr, was bei ihnen war, das, was sogar bei einem falschen Prophet war? Ich sehe ihn. Aber noch nicht jetzt. Ich schaue ihn. Warum? Ich bin der Mann mit aufgedeckten Augen. Der Geist des Herrn war auf mir. Und ich sehe Dinge, Balak, die kannst du nicht sehen, ich sehe sie. Sie sahen Christus durch den Geist Gottes. Wessen Geist ist der Geist Gottes? Ratet mal. Ist der Geist Christi, oder? Was glaubt ihr? Was wird der Geist Christi verkündigen? Johannes 16 heißt, und er wird mich verherrlichen. Der gleiche Geist, der die Schrift inspiriert hat, die Männer dazu befähigt hat, ist der Geist Christi. Das heißt, er wird nichts anderes im Sinn gehabt haben, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile der Bibel uns vorzustellen. Und selbst in einer Geschichte Biliams hat er das getan. Hat sogar einen falschen Propheten benutzt. Was glaubt ihr, wie viel mehr? Einen Daniel oder einen Jesaja oder einen Jeremia? Denn alle Propheten, an von Samuel, haben von diesen Tagen geredet, sagt Petrus. Oder? Ihr erinnert euch an den 1. Petrusbrief, die Bibelstunde? 1. Petrus Kapitel 1, Vers 9. Darf ich euch das zum Schluss lesen? Als eine gute Erinnerung. 1. Petrus Kapitel 1, ab Vers 9. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Darum geht's. Das ist das Ziel unseres Glaubens, oder? Unsere Rettung. Dann Vers 10. In Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch gewiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugten. Die Propheten hatten was? Den Heiligen Geist. Und was hat der Heilige Geist ihnen verkündigt? Die an euch erwiesene Gnade. Was hatten sie nur nicht gewusst? Was weiß keiner der Propheten? Wann? Das ist das Einzigste. Ihr Forschungsgegenstand war immer nur, wann wird das sein? Was hat Bileam gesehen? Ferne Zeit, später. Ich sehe ihn aber noch nicht. Die Frage ist, wann? Und als die Zeit erfüllt war. Und dann sagen die Evangelisten, jetzt. Jetzt. Nicht mehr wann. Jetzt. Nicht ob und wer und warum und wieso. Nein, das ist klar. Die Frage war nur, wann. Das heißt, wenn wir hier von der Inspiration der Schrift haben, der Text, der so gebraucht wird, dann gebraucht der Petrus ihn aus diesem Kontext heraus. Er sagt, dass das die prophetischen Schriften dazu gegeben sind, sie so zu lesen, damit wir den Morgenstern in unseren Herzen erkennen. Und warum? Weil Gott sie so inspiriert hat. Darum haben die Männer so geschrieben, darum hat er sie so gebraucht, darum gab er seinen Geist, darum redete, damit sie das hin niederschreiben. Und dann sagt er, ich war auf dem Berg und habe Mose gesehen, ich habe Elia gesehen und wisst ihr was? Es stimmt. Darum haben wir dieses prophetische Wort umso fester. Wir haben gesehen, das kommt zusammen. Wir verstehen jetzt, warum Gott so die Schrift inspiriert hat. Keiner hat sich das ausgedacht. Keiner. Ich schließe so, in meinem Studium, in meinen Vorbereitungen muss ich viele Kommentare lesen, oder ich lese viele Kommentare, um einfach mich selbst zu prüfen und die anderen zu sehen, was der Herr ihnen gegeben hat. Und eins ums andere Mal bin ich auch immer wieder an einem Punkt, wo ich denke, wieso schreibt ihr das so? Nur als Beispiel, ich lese, dann heißt es, als Johannes diese Vision sah, dachte er an 5. Mose. Oder der schreibt es im Licht von dem Daniel. Bestimmt hat er das Hinterkopf, die Vision gehabt und so. Nein. Nur als Beispiel. Wenn Johannes die Offenbarung schrieb und wir so viele Bezüge zum Alten Testament haben. Warum? Nicht, weil Johannes sich bestimmt an die Stelle erinnert hat. Oder gedacht hat, Mensch, das ist doch das Gleiche von Tieren in Daniel. Wer hat es ihm gezeigt? Keine Weissagung geschieht aus eigener Deutung. Und wie oft lese ich, ja, Paulus hat sich dabei was gedacht, Petrus hat sich dabei was gedacht, Johannes hat sich dabei was gedacht. Nein, der Geist hat sich dabei was gedacht, Gott hat sich dabei was gedacht. Und darum hat er sie inspiriert, damit sie wissen, das ist das. Damit sie alle wissen, es geht um den Anfänger und Vollender. Es geht bei allem immer um Christus, wie kann es sein, dass dieses Buch über 1400 Jahre, wie viele Schreiber, drei Sprachen, dass es eine Botschaft gibt und dass es in allem Sinn macht, ein Buch ist. Es gibt einen Autor und es gibt einen Protagonisten. Nee, das war jetzt falsch, oder? Hauptfigur, nennt man es auch Protagonist? Ich wollte voll schlau daherkommen, deswegen hat es nicht geklappt. Ich liebe das Wort. Ich habe es schon so oft gehört, das ist ein schönes Wort, Protagonist. Ja, ein Hauptdarsteller. Und Gott hat nur eine Botschaft, diesen Hauptdarsteller uns vorzustellen, in dem nur die Menschen gerettet werden. Und darum schreibt er dieses Buch von Anfang bis zum Ende. Und wir tun gut daran, in diesem Licht dieses Buch zu lesen. Dann wird auch der Morgenstern in euren Herzen aufleuchten. Ich möchte beten. Jesus Christus, und dir Danke sagen. Danke für dein Wort. Danke für dich, dass du in diese Welt gekommen bist und auch uns zu erleuchten, damit wir diese Sicherheit, die wir in dir haben. Jesus, du siehst unser Innerstes. Der Vater sieht unser Innerstes und er sieht dich in uns und somit unsere Rechtfertigung und unsere Gerechtigkeit, nicht unser Äußeres. Das Äußere vergeht und es ist dahingegeben. Aber das am inneren Menschen werden wir von Tag zu Tag erneuert. Und ich preise dich dafür, für diese Perspektive. Und ich danke dir, dass diese gute Nachricht schon uns auch im Alten Testament, auch im vierten Buch Mose schon verkündigt worden ist. Ich preise dich vom ganzen Herzen dafür. Amen. Liebe Schwester, vielen Dank für die Geduld, die Überziehung. Kommt gut nach Hause. Bis.